herzlich willkommen beim Podcast der Kirche im Upper Room. Wir sind eine junge Gemeindegründung aus Hamburg-Altona mit großen Träumen für den Norden Deutschlands. Unsere Predigten aus dem Gemeindealltag sollen dich inspirieren und dir Lust machen, noch tiefer mit Jesus in Beziehung zu treten. Wenn du mehr über uns erfahren willst, abonniere unser Newsletter oder schreib uns einfach über unser Kontaktformular. Beides findest du in der Beschreibung. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei der heutigen Folge.
Wir haben viele ehrfurchtsgebietende Themen in der letzten Zeit und wir machen heute auch nochmal einen Stopp so zum Jahresanfang und gehen nicht direkt weiter in Apostelgeschichte. Wo sind wir nochmal? Weiß keiner. In Apostelgeschichte 8, wo wir eigentlich feststecken. Gerade, ich liebe es eigentlich, mich juckt es in den Fingern, in Apostelgeschichte 8 weiterzugehen. 9. Wir sind in Apostelgeschichte 9. Nicht aufgepasst. Und genau, wir befinden uns eigentlich in Apostelgeschichte 9 und befinden uns bei der Damaskusstraßenerfahrung von Saulus. Aber wir machen heute noch einmal einen Einschub, wie wir das jetzt schon gemacht haben, zu Beginn des Jahres. Und wir wollen miteinander über die Jahreslosung nachdenken. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr Ehrfurcht habe ich irgendwie auch so vor diesem Thema, wie auch in den letzten Wochen so vor manchen anderen Themen, die wir hatten. Aber interessanterweise, so als ich darüber nachgedacht habe, so, ja, es ist wirklich auch irgendwie eine prophetische Dimension so in dieser Jahreslosung zu finden, wie auch in so vielen anderen Losungen, die wir täglich lesen können. Das ist irgendwie spannend, wie Gott das benutzt. Und ich dachte, es ist gut, dass wir da miteinander auch nochmal drauf schauen. Es ist mehr eine Sammlung von Gedanken heute, aber genau, und ich würde mich freuen, wenn wir auch noch einen Moment nehmen, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir schauen einfach mal, wie wir da drin weitergehen. Wisst ihr, wir haben uns im letzten Jahr mit Leben im Geist beschäftigt. Und Leben im Geist hat unser Gemeindeleben auch ein Stück weit geprägt und vorangebracht, würde ich sagen. Ja, wir merken, dass das Thema Jüngerschaft so in unserem Kontext ja sehr zentral ist. Und nicht nur bei uns, sondern interessanterweise so in ganz vielen anderen Bewegungen und Gemeinden merken wir, dass das total zentral ist. Und Themen wie, ja, wir wollen Raum schaffen für Gott. Ja, das ist total, das bekommt so einen Stellenwert. Wir wollen Raum schaffen für Gott, damit er selbst kommen kann. Am letzten Sonntag haben wir über diesen Gedanken der Vision auch von Herrlichkeit nachgedacht. Ja, unsere Herzen sind wie eine Landebahn für die Gegenwart Gottes. Ja, also im Hinblick auch auf die Blue Flame Konferenz in diesem Jahr. Und dann sind wir irgendwie in diesen Themen drin und wir merken, wir wollen da vorangehen und das macht was mit uns. Ja, und unsere Welt um uns herum irgendwie, ja, sie bewegt sich immer mehr. Ja, ins Chaos hinein. Kriege in Nahost und in der Ukraine und dann gibt es da noch Nordkorea und so weiter und so fort. Diversität und Unterschiedlichkeit in der Gesellschaft. Ja, Themen, wo wir merken, da menschliche Berührung wird eigentlich immer schwieriger. Und deswegen ist es gut, ja, diese Jahreslosung mal wirklich so vor Augen zu führen. Sagen, ja, was ist. Es geht doch eigentlich um Liebe. In all dem sollte es und soll es eigentlich um Liebe gehen. Und deswegen ist das wie so ein Wort, das irgendwie so darüber gesetzt ist, über all dem, was wir machen, ob das Jüngerschaft, ob das Raum für Gott schaffen ist, ob das Herrlichkeit ist, ob das Reich Gottes bauen ist, ob das was auch immer unser Leben in dieser Welt ist. Hey, es geht im Kern doch, und das dürfen wir nicht vergessen, es geht im Kern doch um Liebe, das Wichtigste und Zentralste überhaupt, persönlich und für uns als Gemeinde. Und darüber wollen wir nachdenken. Was heißt das eigentlich? Was meint Paulus damit? Ich möchte einleiten, noch einen Gedanken reinschmeißen, auch ein gerade verstorbener Weggefährte. Wir haben für ihn auch gebetet. Ich habe das zumindest in die Chatgruppe mit reingeschmissen, in eine unserer Chatgruppen. Und genau, ein Weggefährte von mir, der verstorben ist, der Christoph. Er sagte in einer meiner vielen Gespräche mit ihm, er sagte ein paar sehr interessante Sachen. Es war wirklich, wirklich ein sehr interessanter und sehr weiser Mann. Und also er sagte so: Hey Alex, weißt du, du kannst die größten Fehler in Erziehung machen. So, wir haben oft über Erziehung und all das nachgedacht und über unsere Beziehung zu unseren Kindern und so weiter. Du kannst die größten Fehler in der Erziehung machen. Ja, du kannst dir Familien anschauen, so, die total zerrüttet sind, wo die Eltern irgendwie gefühlt jeden Fehler machen, den man nur machen kann, wo echt auch Lieblosigkeit herrscht. Du kannst dir Familien anschauen, da draußen in der Welt, wo das Elternhaus wirklich richtig kaputt sogar ist. Aber weißt du was? Wenn es da nur eine Person in dem Umfeld der Kinder gibt, sei es eine Oma, sei es eine Tante, sei es ein Elternteil, ja, inmitten von Sturm und Zerrüttung und so weiter, oder sei es irgendwie jemand anders, der kontinuierlich Liebe in das Leben dieses Kindes, bedingungslose Annahme, Güte, Warmherzigkeit, weißt du, all das, womit wir Liebe so auch assoziieren, Wertschätzung, ja, all das, wenn es da nur oftmals nur eine Person reicht aus, dafür, dass dieses Kind oder dass eben Kinder wirklich nicht unbedingt nur selber in so einen Weg der Zerstörung und Zerrüttung reingehen. Und es war jemand, Christoph war jemand, der viele solcher Situationen wirklich beurteilen und bewerten konnte, viele Menschen begleitet hat. Und es war für mich wirklich, wirklich krass, weil letztendlich heißt das, ja, du kannst inmitten von einem ganz schön kaputten Beziehungsgeflecht aufwachsen, wenn da nur eine Person ist, ja, nur eine Person ist, die diese Liebe Gottes für dich repräsentiert, dann kann das ein absoluter Gamechanger sein und es kann lebensentscheidend sein. Nur eine Person reicht manchmal aus, inmitten von einem zerrütteten Umfeld. Und es hat mir nochmal so vor Augen geführt, wow, wie krass. Was für einen Unterschied kannst du machen, kann ich machen? Und wie wichtig ist es, ein Stück weit mehr zu ergreifen, was es heißt, dass all unsere Handlungen von der Liebe bestimmt sind, so wie die Jahreslosung doch heißt. Also, unsere Jahreslosung in diesem Jahr, 1. Korinther 16, Vers 14. Lasst euch in allem, was ihr tut, von der Liebe bestimmen. Ja, und ich mache mal so Klammer auf, es kann lebensentscheidend und lebenswichtig sein für jemanden, eine Person, vielleicht ein Kind, vielleicht einem anderen, sogar in deinem Umfeld. Es ist lebenswichtig. Und wenn man sich jetzt so die Bibel anschaut und überlegt, okay, was meint Paulus eigentlich damit? Ja, dann ist das eine revolutionäre und so komplett, ich glaube, das Verständnis, dass hinter diesem einen Vers, ja, hinter diesen, das sind die sieben Worte, was dahinter steht, das ist so anders als der Zeitgeist, der uns irgendwie versucht, vermeintlich zu suggerieren, was Liebe ist. So weit abseits von irgendwie so einer schmalzigen Definition von Liebe. Ja, ich hab Siri gefragt, Siri, was ist eigentlich Liebe? Weil ich irgendwie auch nicht so richtig weitergekommen bin. Ja, und es ist spannend, so dann guckst du da drauf und Siri sagt dir dann so, ja, hier, guck mal den Wikipedia-Eintrag und das und das. Und interessanterweise wird Liebe immer wieder beschrieben mit einem Gefühl. Ja, mit einem Gefühl. Ja, das Gefühl von Wertschätzung jemand anderem gegenüber. Das Gefühl der Verbundenheit jemand anderen gegenüber. Das Gefühl der Zuneigung jemand anderem gegenüber. Die Welt sagt dir, ja, Liebe ist ein Gefühl. Liebe ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl, das hat so unterschiedliche Ausdrucksformen. Und wenn du dann die Bibel anschaust, ja, dann sagt die Bibel dir gar nichts darüber, dass Liebe ein Gefühl ist. Gar nicht. Spricht nicht davon, dass Liebe ein Gefühl ist. Es gibt an keiner Stelle eine Passage davon, dass die Bibel Liebe mit Gefühl definiert. Und das ist spannend. Ja, allein dieser Fakt, so, weißt du, ist, glaube ich, für unsere Generation schon so grundlegend, weil die Frage ist, was definiert unsere Wahrheit? Und wir sind so oft geprägt eben von diesem, ja, wow, okay, wenn ich es nicht fühle, dann ist es nicht wahr. Oder wenn ich es nicht fühle, ja, dann kann ich vielleicht nicht Liebe gegenüber dieser Person ausdrücken. Oder wenn ich es nicht fühle und so weiter, dann, ja. Und das liegt dem zugrunde, dass unser Zeitgeist uns so geprägt hat. Und deswegen ist die Frage, was prägt unsere Sicht auf das Leben, unsere Sicht auf Beziehungen, unsere Sicht auch auf die Bibel? Interessanterweise. Weil dann liest du diesen Vers und du interpretierst ihn eben aus deinem Verständnis heraus, was total von der Welt da draußen geprägt ist. Und sagst, ja, okay, alles gleich, lass alle meine Handlungen von der Liebe bestimmen, aber ich muss es ja auch fühlen. Und wenn ich es nicht fühle, dann, hä? Verstehst du? Ja, und deswegen ist es ja spannend. Aber wisst ihr, wir als Glaubende, wir als Gläubige, wir schöpfen doch aus einer anderen Realität. Und das dürfen wir immer wieder irgendwie auch gegenüberstellen. So, ey, ist es die Wahrheit des Wortes Gottes, ja, das unser Leben bestimmt, oder ist es der Zeitgeist, der uns so beeinflusst hat? Und oftmals ist es so, dass das eben nicht zusammenpasst. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Glaubende uns auf das Wort Gottes stellen, entgegen unserer eigenen Prägung, entgegen unserer eigenen Geschichte. Entgegen des Zeitgeistes, der uns da draußen prägt. Und das wirklich unsere Lebensrealität durchfluten zu lassen. Das hat zutiefst mit Glauben und mit Jüngerschaft zu tun. Und es ist oftmals so anders, als wir das selber erleben. Aber weißt du was, da ist totales Leben drin zu finden, wenn wir anfangen zu glauben, was die Schrift sagt. Okay, lass uns mal ein bisschen schauen und reingucken, wie können wir das mehr verstehen, was Paulus dort schreibt, dass unser Leben und alles da drin ja letztendlich von der Liebe bestimmt werden soll. Und ich möchte gerne nochmal zu einer Passage gehen aus dem ersten Johannesbrief und mit uns da einmal drauf schauen. Und ich habe schon wieder gekleckert. Ja. Ihr könnt gerne mit mir gehen, einmal zum, ja, wenn ihr eure Bibel mit dabei habt, zum 1. Johannes Kapitel 4. Ich schreibe das hier mal mit drauf. Erster Johannes 4, 14 bis 21. Und ich lese uns das einmal vor. Wir haben da an Weihnachten auch schon von Paul ein bisschen aus diesem Kapitel gehört und gehen da nochmal weiter drauf ein. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben. Am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Und wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann der Gott lieben, den er nicht sieht? Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, auch seinen Bruder lieben soll. An einem anderen Vers vor dieser Passage schreibt Johannes, die Liebe Gottes ist darin geoffenbart, ja, sie ist sichtbar geworden, dass Jesus in diese Welt gekommen ist und dass wir durch ihn leben. Und weißt du was? Die Liebe Gottes ist sichtbar geworden in Jesus. Ja, das war kein Gefühl bei Gott. Gott fühlte sich nicht gerade so hingezogen, zugeneigt, den Menschen gegenüber Wertschätzung oder was auch immer. Dass er gesagt hat, jetzt sende ich meinen Sohn in diese Welt. Nein, nein, nein. Bei Gott, ja, war es eine Entscheidung zu einem Commitment, die er schon vor langer Zeit getroffen hat. Ein Commitment zu dieser Vision und zu dem Bund, zu den Menschen, ja, dass er den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hat. In dem völligen Bewusstsein, dass der Mensch sein Feind geworden ist. Und weißt du was? Aufgrund dieser Treue zu diesem Commitment zum Menschen sendet er seinen eigenen Sohn mit allen Konsequenzen, die das letztendlich mit sich bringt. Und er wusste von Anfang an, dass wenn er den Menschen schafft, dass das seinen Sohn den ultimativen Preis kosten würde. Und darin ist die Liebe Gottes sichtbar geworden. Er hat gesagt, weißt du was? Ich möchte das so sehr, ein Ebenbild zu haben, dass ich bereit bin, den ultimativen Preis dafür zu zahlen. Und weißt du, genau deswegen, weil Gott treu ist und weil er treu zu diesem Commitment, zu seinem eigenen Commitment hält, hilft das, dass wir in Freimütigkeit vor ihn treten können. Ja, obwohl wir es nicht verdient haben. Und dann sehen wir einen Gott, der völlig wie unabhängig von unserer menschlichen Reaktion, ja, wir als Menschen, wir benehmen uns wie die Feinde Gottes, wir rebellieren gegen Gott, wir sind verdorben in unserer Sünde letztendlich. Und weißt du, Gott sieht das und er entscheidet sich dennoch fast wie unabhängig von unserer Reaktion, seinen Sohn zu senden. Da war nicht jetzt die Erwartungshaltung, ja, okay, Menschen, ich sende meinen Sohn oder wenn ich jetzt dies tue und euch meine Liebe zeige und euch immer wieder zu mir zurückrufe, dann müsst ihr doch irgendwann besser werden. Wenn ihr das nicht seid, dann bin ich enttäuscht. Ja? Und wenn ihr nicht meinem Bild entspricht, was ich habe von Anfang an, da war meine Vision von euch und wir wollen es zusammen in der Kühle des Gartens durch die Welt schlendern. Und weißt du, und ihr habt das jetzt nicht gemacht und jetzt nochmal von vorne. Überhaupt gar nicht. Gott ist interessanterweise treu zu seinem Commitment. Er ist gleich in seiner Liebe zu uns, die bereit ist, den ultimativen Preis zu bezahlen, unabhängig davon, wie wir uns als Menschen verhalten. Spannend, oder? So derbe anders, als wir irgendwie sind, gewired sind als Menschen. Und die Frage ist, wie kann Gott das machen? Wie funktioniert das? Also natürlich, ja, er ist Gott und er steht irgendwie über den Dingen. Aber wie, weißt du, es ist ja spannend, dass Gott selbst irgendwie wie einen Weg hat, ja, dass er unabhängig von unserer Reaktion handeln kann und agieren kann. Und der Punkt ist, die Bibel gibt uns darüber einen Aufschluss. Gott liebt ewig, er ist Liebe, die sich die ganze Zeit selber verschenkt in der Dreieinigkeit. Der Vater liebt den Sohn, sie lieben und sind verbunden in Liebe mit dem Heiligen Geist. Und so ist das wie so ein ewiges Band der Verbundenheit und der Liebe zueinander in der Dreieinigkeit. Und das ist schon große Philosophie, weißt du, letztendlich und schwer vorzustellen, aber erst darin wird sichtbar, dass Gott selber Liebe ist, weil er selber in Liebe mit sich selbst verbunden ist. Und deswegen, ja, einfach frei von den Reaktionen um ihn herum, einfach ja, in großer Souveränität seinen Plan umsetzen kann. Und weißt du, und aus dieser eigenen Stillung und Sättigung, wenn man das so überhaupt darstellen kann, ja, aus dieser eigenen Stillung und Sättigung heraus liebt Gott den Menschen und steht in großer Treue zu seinem Commitment zu uns. Und deswegen, weil Gott per Definition Liebe ist, kannst du dir seiner Liebe sicher sein. Und weißt du was? Weil Gott dich sicher liebt und mich sicher liebt, können wir sogar weitergehen und können völlig furchtlos und furchtfrei leben. Ja, keine Furcht mehr zu haben, zu kurz zu kommen. Keine Furcht mehr zu haben, nicht gesehen zu sein. Keine Furcht mehr zu haben, nichts wert zu sein. Keine Furcht mehr zu haben, nicht sicher zu sein. Ja, wir haben doch immer Furcht, dass wir, wie denken die anderen über uns? Wie reagiert unsere Umwelt auf uns? Aber stell dir mal vor, du bist an einem Ort mit Gott, wo dir seine Liebe und seinem Commitment, seiner Treue, seiner Zuneigung, all dem zu dir so sicher bist, dass es so eine Sicherheit verschafft, dass du unabhängig, so wie Gott unabhängig von unserer Reaktion auf ihn ist, du unabhängig von den Reaktionen anderer Menschen leben kannst. Weil wir lassen uns ja häufig davon bestimmen, wie andere auf uns reagieren. Das ist bei Gott eben nicht so. Und deswegen ist er unser großes Vorbild da drin, wie wir lieben können. Er ist nämlich nicht abhängig davon, wie wir auf ihn reagieren. Und wenn diese Liebe Gottes zutiefst unsere Herzen erfüllt, dann ruft das wiederum Liebe zu Gott hervor, als allererstes. Und dann sagt Johannes, das hat immer sichtbare Auswirkungen. Gott liebt den Menschen. Er gibt seine Liebe, zeigt seine Liebe in Jesus Christus. Wenn diese Liebe zu dieser Substanz und Sicherheit und Stillung und Sättigung in unserem Leben wird, können wir furchtfrei leben und sind nicht mehr abhängig davon, wie andere Menschen auf uns reagieren. Und das hat Auswirkungen, dass wir als erstes Gott lieben und dass wir dann automatisch auch, wie Gott zu seinem Commitment zum Menschen steht, mit allen Konsequenzen, wir auch immer weiter andere Menschen lieben können, unabhängig davon, wie sie auf uns reagieren. Liebe hat immer sichtbare Auswirkungen. Du kannst nicht Gott lieben und deinen Bruder hassen. Warum? Weil die vollkommene Liebe alle Furcht vor Enttäuschung, vor Andersartigkeit, vor Frustration von deinem Nächsten austreibt. Zurück zur Jahreslosung. Diese Liebe Gottes, nicht eine menschliche Liebe, diese Liebe Gottes soll alles in deinem Leben bestimmen. Und weißt du was, ich würde so weit gehen, dass Paulus damit meint, es ist die Liebe zu Gott und von Gott zu dir, die all deine Handlungen bestimmen soll. Es geht nicht darum zu sagen, oh, jetzt strenge ich mich besonders an, meine Mitmenschen zu lieben, alle meine Handlungen durch Liebe geschehen zu lassen und so weiter. Sondern es ist die Liebe Gottes, diese erlebte Liebe Gottes, die unser Leben bestimmen soll und unsere Handlungen in unserem Leben bestimmen soll. Weil dann kannst du genau wie Gott entscheiden, Menschen zu lieben, ja, nicht weil du es fühlst oder weil sie dir gegenüber deinen Erwartungen, dein Bild oder sonst was entsprechen, sondern du kannst entscheiden, so wie Gott, Menschen zu lieben, unabhängig von ihrer Reaktion auf dich. Und das ist wahre Liebe. Auch in Enttäuschung, auch in Frustration, auch wenn deine Erwartungen nicht erfüllt werden, auch wenn sie anders sind, sogar so weit, dass du Menschen lieben kannst, die dir gegenüber feindlich gesinnt sind. So weit geht diese Liebe, weil du nicht abhängig bist von ihrer Reaktion auf dich und weil Liebe kein Gefühl ist. Sondern wenn du so gesättigt und gestillt bist in dieser ewigen Liebe Gottes, bist du in der Lage, sogar deine Feinde zu lieben und ihnen zu vergeben. Das ist die Liebe, von der Paulus hier in dieser Jahreslosung spricht. Ziemlich revolutionär, finde ich. Das geht ziemlich weit. Lasst alles, was ihr tut, bei euch aus dieser Liebe, der Liebe Gottes, bestimmen. wie werden wir zu diesen Liebenden? Ich möchte es noch mal weiter reingehen. Ich möchte noch mal sagen, auch ganz bewusst, das hat nicht etwas, weil so wird es oft verstanden, glaube ich. Wir lesen das und wir kommen so ein bisschen unter Druck. Oh, wo bin ich lieblos? Ich bin gar nicht so ein Liebender. Ich bin gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie das geht. Mein Liebestank reicht doch gar nicht dafür aus. Und es bekommt so einen Drive von irgendwie von meiner, ich muss das machen, ich muss das irgendwie schaffen, den anderen zu lieben, auch wenn er mich schon wieder so nervt. Versteht ihr? Ich muss es irgendwie schaffen. Und auf einmal, und das ist der Punkt, bewegen wir uns total im seelischen Bereich. Mein Wille, mein Verstand und mein Gefühl müssen irgendwie dafür ausreichen, dass ich lieben kann. Das ist nicht Leben im Geist. Das ist nicht Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Ja, wenn du das noch denkst und diesen Vers liest und gleich so einen Beigeschmack bekommst von reicht mein Liebestank dafür aus, dass ich meine Feinde lieben kann, dann bist du auf dem Holzpfad, weil das ist nicht das, wovon Paulus spricht. Es ist die Liebe Gottes, die dich befähigt und es ist der Glaube, der dich die Liebe erleben lässt, der dich verändert und der dich prozesshaft dazu bringt, wirklich genauso wie Gott letztendlich zu lieben. Und es beginnt damit, dass du die Liebe Gottes erstmal selber erfährst in deinem eigenen Leben. Und dass du dann erlebst, und es geht über Glauben, Glauben dieser Wahrheiten Gottes, dass du glaubst, dass Gott ausreicht, dass er deine tiefen seelischen Bedürfnisse, die er selber in dein Leben hineingelegt hat, dieses tiefe Bedürfnis zu wissen, und das haben wir alle, zu wissen, ich bin ein Mensch von Wert. Ich bin wertvoll. Ich bin ein Mensch, mein Leben hat Bedeutung. Und ich bin sicher. Ich muss wissen, dass ich sicher bin. Unsere Seele, alles, was wir tun, alle unsere Handlungen in unserem Leben werden sich letztendlich darauf ausrichten, wo wir glauben, dass diese seelischen Bedürfnisse gestillt werden. Ja, und so sind Menschen unterwegs und versuchen, Sicherheit durch Versicherungen oder durch Reichtum zu kreieren. So sind Menschen auf dem Weg, immer wieder Anerkennung von Menschen zu bekommen, um tief zu wissen, ich bin wertvoll. Oder sie versuchen irgendwie anders die Welt zu verändern und zu einem besseren Ort zu machen, vielleicht sogar auch als Christen, weil sie wissen müssen, mein Leben ist doch bedeutsam. Und weißt du was? Wir alle sind so gemacht. Gott hat diese tiefen Bedürfnisse in unser Herz reingelegt. Wir müssen das wissen. Aber er hat es nicht hineingelegt, damit wir versuchen, loszugehen und in Selbstversorgung durch unsere eigenen Taten diese Bedürfnisse zu stillen. Sondern er hat das in uns hineingelegt, um es selber zu stillen. Und das geht nur über Glauben. Wenn du erlebst, wie die Wahrheit Gottes, es gibt so viele Bibelstellen zu all diesen Themen. Sicherheit, ja, Wert, Bedeutsamkeit, dass Gott selber diese Bedürfnisse stillen möchte. Dann kannst du aufhören zu suchen. Dann kannst du aufhören, Menschen zu brauchen, um dich wichtig und wertvoll zu fühlen. Dann kannst du aufhören, sonst etwas zu tun. Und weißt du, was passiert? Genau das, was im Johannesbrief steht. Die Angst weicht. Und du stehst auf einem festen Fundament. Und es geht nur über Glauben. Es geht nur über Glauben. Glaube. Und weißt du was? Deswegen ist das Wort Gottes so zentral. Wenn wir das Wort Gottes lesen, du findest alle Antworten für diese Bedürfnisse deiner Seele im Wort Gottes. Hey, alleine, du bist sicher und wandert. Nimm doch nur mal Psalm 23. Der ist uns so nah in diesen letzten Monaten, auch als Familie. Weißt du? Und wanderte ich doch durch das Tal des Todesschattens. So fürchte ich kein Unheil. Warum? Denn du, Gott, bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Ja? Versorgung, Sicherheit. Weißt du? Die grünen Wiesen. Ja, und die stillen Wasser, der Tisch, im Angesicht der Feinde. Nimm nur mal diesen einen Psalm und du findest da drin, wie der Herr deine Bedürfnisse stillen möchte. Und es ist nur ein Psalm. Ja, es geht so, es gibt so viel mehr noch, das so spezifisch in deine Lebenssituation hineinspricht. Und wenn dann die Angst kommt, die Situation macht mir Angst, die macht mich unsicher, ich weiß nicht, ob ich wertvoll bin, wenn der mich so behandelt und so weiter, und du fängst an zu schwimmen und deine Seele fängt an, ich muss ihm doch oder ihr doch gefallen und ich muss jetzt dafür sorgen, hey, stopp, kannst du zurückgehen zum Wort Gottes und das genau dagegen setzen? Das ist Glauben, Leute. Und du wirst erleben, wie deine Seele auf einmal sich anlehnt bei Gott und wie sie zur Ruhe kommt. Wenn wir merken, dass wir ins Schwimmen geraten, dass die Wahrheit des Wortes Gottes nehmen, sie bewusst, konkret und spezifisch dagegen setzen, kommt unsere Seele zur Ruhe und die Furcht weicht. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht nicht beim zweiten Mal, aber hast du es schon mal 100 Mal versucht? Irgendwann kommt's. Ich verspreche es dir, wir haben es erlebt. Wir beten mit Leonidas, ist gerade nicht online. Wir beten mit Leonidas, der Schwierigkeiten in der Schule hat, seit Monaten jeden Tag Psalm 23. Ihr habt keine Vorstellung davon, was für einen Effekt nur dieser eine Psalm auf das Leben meines Sohnes hat. Inmitten von tiefer Sorge in seiner spezifischen Situation. Ihr habt keine Vorstellung, was für einen Unterschied das Wort Gottes in sein. Und es hat nicht nach dreimal eine Auswirkung gehabt. Aber nach 50, 60 Mal, 70 Mal Psalm 23 beten. Mittlerweile sagt er, hey Papa, lass mich nicht zur Schule, ohne dass wir nicht gebetet haben und dass wir Psalm 23 gebetet haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Seele, hör das. Das müssen wir hören. Immer wieder und immer wieder. Und irgendwann kommt die Seele selber zur Ruhe. Und das Tiefe, du merkst, oh, ich kann aufatmen in der Gegenwart Gottes. Ich brauche keine Angst haben. Denn er ist wirklich bei mir. Das ist Glauben, Leute. Und weißt du was? Genauso treibt diese Liebe Gottes, die darüber, über das Wort und den Glauben spezifisch unsere Bedürfnisse stillt, so treibt sie die Furcht aus. Glaubst du das? Ja. Glaubst du, dass Gott dich liebt, dass er deine tiefen Bedürfnisse stillen wird und in der Lage ist, das zu tun? Und wenn du das glaubst, dann wirst du unabhängig davon, wie die Welt auf dich reagiert, wie Menschen auf dich reagieren, fast schon unabhängig, was für Situationen dein Leben auf einmal auf dein Leben hinzukommen. Und du kannst vor allem, und das ist der Punkt, Menschen gegenüber entscheiden zu lieben, weil du bist nicht von ihnen abhängig. Und so prozesshaft, weil ich glaube, wir stehen da alle ich stehe zumindest sehr am Anfang dieses Weges, so lernen wir, dass, ja, oder so leben wir mehr und mehr aus, was es heißt, dass die Liebe Gottes all unsere Handlungen bestimmt. Also es geht überhaupt nicht darum, irgendwie zu sagen, ich muss meiner Kapazität zu lieben, den anderen irgendwie jetzt all meine Handlungen von Liebe bestimmt, sondern es beginnt damit, dass die Liebe Gottes dein Herz erfüllt. Du Gott liebst, du erlebst, wie er zuerst deine Bedürfnisse stillt und du dann unabhängig davon entscheiden kannst, so wie Gott dich liebt, den anderen zu lieben, und damit repräsentierst du Gott. Im 13. Kapitel, im selben Brief, 1. Korintherbrief, beschreibt Paulus, also wirklich sehr, sehr praktisch eigentlich, er beschreibt eigentlich, wie Liebe aussieht. Ja, wir lesen das häufig so zu Hochzeiten und dann hier und da und so, so Worte, die für uns manchmal so wie so irgendwie so romantisch oder so klingen, aber ich empfinde dabei mittlerweile gar nicht so dieses Romantische, sondern es ist ein Bild davon, wie Gott selber uns liebt, wie Gott selber mit dir umgeht. Und das ist ein Bild dafür, wie Liebe, wenn sie dein Leben erfüllt, die Liebe Gottes, wie du mit anderen Menschen umgehen kannst. Und Paulus spricht es in eine Situation, in eine Gemeindesituation hinein, die geprägt war von Spaltung. Ja, ich bin hier des Apollos und ich folge Paulus. Nein, ich folge Jesus, die Oberheiligen. Ja, und dann haben sie Abendmahl gefeiert und waren Arme und Reiche in der Gemeinde. Ja, und die Reichen haben sich betrunken und das Abendmahl gefeiert, eine Party draus gemacht und haben nichts übrig gelassen für die armen Geschwister, die vielleicht später gekommen sind, weil sie länger gearbeitet haben. Und mitten in so einer Situation spricht Paulus dieses 1. Korinther 13 Kapitel dort hinein. Sagst du, hey, das ist wie wenn Liebe sichtbar wird unter euch, so sieht es aus. Und es ist wie so eine Befähigung, wie so ein Spiegel, den er uns gibt, den er der Gemeinde damals gegeben hat. Und es führt dazu, also ich mag mir vorstellen, dass es dazu führt, dass Paulus oder dass seine Intention war, er möchte die Gemeinde in eine Mündigkeit hineinführen. Ja, damit sie selber einen Spiegel haben, so, okay, so sieht Liebe aus. So wird sie sich auswirken, wenn sie dein Herz erfüllt hat. Und ich glaube, dass auf dem Weg dahin, ja, jemand sagt einmal, wenn du nicht an der Liebe scheiterst, hast du es nicht versucht. Ja, ich mag das, weil irgendwie werden wir immer da dran. Also es ist einfach ein Weg, es ist irgendwie ein Prozess, wird wahrscheinlich nicht perfekt sein, weil immer wenn wir uns entscheiden zu lieben, dann machen wir uns natürlich auch verletzlich. Wenn wir immer, weil so wie Matti das erzählt, den Schritt auf die Nächsten zugehen, ja, ohne zu erwarten, dass damit irgendwie jetzt was verbunden ist und dann verletzt zu sein, wenn das nicht passiert. Weißt du, sondern, weißt du, so Gott zu folgen da drin, wie er liebt, da machen wir uns verletzlich. Und es kann dazu führen, dass du verletzt wirst, wenn du dich verletzlich machst. Und dann macht es vielleicht auch was mit dir. Und das ist auch okay. Ich glaube, es ist ein Weg. Ich sag zu Jojo und zu meiner Familie, ich sag immer so, hey, wir haben ein ganzes Leben lang Zeit zu lernen, was es bedeutet, einander zu lieben. Weil man muss da auch ehrlich sein, es ist irgendwie auch ein Weg. Wir sind halt auch so geprägt, wie wir halt geprägt sind. Und es ist gleichzeitig auch einfach ein Trainingsfeld, das wahrscheinlich ja einfach ein Leben lang da sein wird. Aber ich möchte uns ermutigen, diese Haltung als Gemeinde neu zu ergreifen. Und es beginnt in deiner Beziehung mit dem Herrn. Es beginnt darin, dass du erlebst, wie Gott selbst deine tiefen Bedürfnisse deiner Seele stillt und dich sättigt. So wie Gott mit sich selbst in Liebe verbunden ist und deswegen unabhängig von den Reaktionen der Menschen seinem Commitment folgen kann gegenüber den Menschen. Ja, so können wir genauso auch, wenn wir gestillt sind aus der Gegenwart Gottes heraus, Menschen lieben, so wie Gott uns letztendlich liebt. Und es lohnt sich, weil, wie Christoph, ja, mein verstorbener Freund, Weggefährte, ja, wie er sagte, ja, es lohnt sich. Weil wenn da manchmal nur eine Person ist, die so liebt, dann macht das den Unterschied für den Nächsten in deinem Leben. Es kann lebenswichtig sein, es zu lernen. Es kann lebenswichtig für Ehen sein. Es kann lebenswichtig für andere Beziehungen in deinem Leben, es kann lebenswichtig sein. Deswegen ist es so wichtig. Okay, wir werden jetzt zum Abschluss, ich kann auch gerne noch ein paar Bibeln holen, ich weiß nicht, ob wir vielleicht noch welche brauchen. Ich möchte euch ermutigen, dass wir einmal 1. Korinther 13 einfach wirklich lesen vielleicht. Und dass man entweder, ja, man kommt zu zweit zusammen, ich will es gar nicht so sehr vorgeben, aber dass man einmal darüber sich austauscht. Wenn du sagst, ich möchte nochmal Zeit mit Gott nehmen, ja, aber ich möchte, dass du diesen Text, dass wir uns den anschauen und dass wir als erstes erleben, okay, genau so liebt Gott dich. Und dass wir Gott einladen, ja, vielleicht einfach selber unsere eigenen Bedürfnisse zu stillen. Und vielleicht merkst du auch, woran du selber scheiterst in deinem eigenen Leben. Das ist wie so ein Spiegel, dann darf das auch so sein. Ja, und dass du dann einfach, dass man vielleicht einfach sich gegenseitig segnet, dass wir eine Zeit nehmen. Vielleicht einfach erstmal selber still mit dem Text und dass wir dann einfach füreinander beten. Wenn du magst, kannst du auch was teilen gegenüber deinem Nächsten, mit dem du betest. Aber sonst können wir uns einfach auch segnen zu zweit. Das wäre, glaube ich, ein guter Abschluss. Braucht jemand eine Bibel? Ich hole sonst gerne noch welche. Oder seid ihr alle, okay, ich hol noch mal kurz welche und dann gehen wir da rein, ja?